die stärksten Offenbarungen, die ich persönlich bekommen habe, das war in der Anbetung, wo ich Gott angebetet habe, wo ich mich voll ausgerichtet habe nach ihm, nach seiner Gegenwart. Das spricht er zu dein Herz. Da macht der Herr deine Seele ruhig. Deine Seele ruhig, dass du ruhig wirst in ihm. Dass deine Gedanken sich nicht umkreisen mit irgendwelchen Dingen, die dich beschäftigen wollen, die dich einnehmen wollen, die dich niederdrücken wollen, sondern dass du ruhig wirst in ihm. Das ist das Herrliche. Das ist ein Privileg, was wir als Christen haben. Diese Verbundenheit. Das ist nichts Religiöses, das ist Echtes. Es ist richtig echt. Von Herz zu Herz. Halleluja. Ja, lasst uns zusammen in Kolosser 3 lesen, Teil von diesem Kapitel. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, und nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben, und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Halleluja. Wir haben eine neue Lebensplanung in Jesus. Amen. Eine neue Lebensausrichtung in Jesus. Zuerst muss uns bewusst sein, dass wir in Christus gestorben sind. Amen. In Christus gestorben. Wenn wir in ihm sind und er in uns, dann wird sichtbar, welche Herrlichkeit Gottes in dir ist. Amen. Und deswegen ist so wichtig zu verstehen, dein altes Leben ist gestorben. Dein Leben ohne Jesus ist tot. Tot ist tot. Da ist keine 0,5% lebendig oder irgendwie sowas. Tot ist tot. Und die Bibel fordert uns immer wieder auf, haltet euch dem alten Leben für tot. Und das weiß ich, das ist nichts Neues, was ich euch erzähle. Das weiß ich und trotzdem predige ich es gerne, weil es wichtig ist, weil es eine wichtige Grundlage ist. Denn nur auf dem, was einmal tot war und jetzt mit Christus lebendig geworden ist, kommt die Herrlichkeit hinein. Ohne Tod, ohne gestorben zu sein, in Christus und mit ihm auferweckt zu sein, in diesem neuen Leben mit Jesus, nach seiner Herrlichkeit und nach seiner Güte und nach seiner Kraft, der Tod gestorben in Jesus, beerdigt. Beerdige dein altes Leben. Leg's ab. Sei dir heute Morgen bewusst, du hast ein neues Leben. Kompletter neuer Mensch. Du bist eine neue Schöpfung in Jesus. Das Alte ist vergangen. Es ist was Neues geworden. Wenn die Bibel sagt, was Neues, dann ist das durch den Geist Gottes geschehen. Halleluja. Der Himmel hat dich neu gemacht. Der Himmel hat hineingehaucht Leben. Der Himmel hat dich nicht nur berührt, sondern er hat dich komplett neu gemacht. Zu wissen, ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin komplett neu. Das entspannt. Selbst irgendwas zu produzieren, irgendwas zu sein, was andere denken, was du sein sollst. Du bist das, was du bist, durch Jesus. Amen. Du bist das, was du bist, durch Jesus. Wir vergleichen uns nicht. Es macht die Welt. Es gehört zur alten Schöpfung. Das Tod. Amen. Sich permanent zu vergleichen, hat nichts mit der neuen Schöpfung zu tun. Hat nichts mit dem Neuen, was er in dich hineingehaucht hat. Du bist das, was du bist, durch Jesus. Zum Lob seiner Herrlichkeit. In der Religion muss man irgendwas tun, muss man irgendwas machen, muss man irgendwas zeigen, vorweisen. Ich muss doch was vorweisen. In Christus, er in dir und du in ihm, weißt du, was du vorweist? Seine Herrlichkeit, seine Gegenwart, das weißt du vor. In der Apostelgeschichte sind sie anhand der Herrlichkeit Gottes erkannt worden. Die Gegenwart Gottes war auf den Männern und auf den Frauen Gottes. Sie wurden gesehen aufgrund dem, was sie getragen haben. Und nicht das, was sie tun in erster Linie. Die sind geschehen durch ihn, durch den Heiligen Geist. Die Zeichen und Wunder, sie sind passiert. Aber sie wurden erkannt an der Herrlichkeit Gottes, an der Gegenwart Gottes, die auf ihnen war. Paulus schreibt der Gemeinde in Kolossä: Richtet eure Gedanken auf das, was vor eurer Nase ist.
Nein, eben genau nicht. Genau das nicht. Das ist das, was der natürliche Mensch tut. Das tut die Welt auch. Das tun die Religiösen auch. Aber du bist eine neue Schöpfung. Du bist ein neuer Mensch. Und du richtest deine Gedanken auf das, was oben ist, was im Himmel ist. Weißt du, dass du den Himmel in dir trägst? Weißt du, dass du den Himmel in dir trägst? Der Himmel, die himmlische Atmosphäre, himmlische Gedanken, Ermutigung, Stärkung, all das, was du erwartest, wonach du dich sehnst, das trägst du in dir. Du bist Träger der Ermutigung des Himmels. Dein Blick ist auf den Himmel gerichtet. Richtet eure Gedanken nach oben, nach dem Himmel. Herr, was willst du? Was sagst du dazu? Herr, was sind deine Gedanken dazu? Herr, was willst du mir in der Situation sagen? Ist was anderes als so eine blöde Situation. Kann dieser Gott mir jetzt da nicht raushelfen? Wir schauen nicht auf die sichtbaren Dinge. Unser Augenmerk ist nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Der Glaubende ist nicht fokussiert auf das, was vor der Nase ist, sondern das, was der Himmel ihm gesagt hat. Amen. Der Himmel spricht zu dir. Was spricht lauter zu dir? Deine Situationen, deine Kämpfe, deine Herausforderungen, deine Not, deine Krankheit, deine Schwierigkeiten, und wir können die Liste fortsetzen. Oder was spricht der Himmel mehr zu dir? Der Himmel will zu uns sprechen. Der Himmel will sich zeigen in deiner Gegenwart. Der Himmel will sich zeigen in deiner Zukunft. Und deswegen ist dein Blick auf den Himmel gerichtet. Die Herausforderungen, die Dinge, die auf dich zukommen, die sind nicht da, dass du dem Feind gebieten musst, er muss jetzt gehen, sondern die sind da, dass du deinen Blick auf ihn richtest. Amen. Dass du weißt, mit meinem Gott kann ich diese Situation meistern. Ich bin ein Überwinder in Jesus. Ich klage und murre und schimpfe nicht, wie das Volk Israel. 40 Jahre in der Wüste herumgelaufen ist, die Füße platt gelaufen. Nein, wir sind auf ihn gerichtet. Amen. Wir erwarten vom Himmel die Antwort. Wir erwarten, dass Gott spricht. und dass er unser Leben eine neue Ausrichtung gibt. Deswegen ist unsere Lebensplanung mit einer geistlichen Perspektive. Und geistliche Perspektive heißt nicht, nur in dem Jetzt zu denken. Es muss mir jetzt gut gehen. Es muss jetzt alles passen. Sondern wir brauchen eine weitere Sicht für unser Leben. Amen. Deine Perspektive ist das Reich Gottes. Amen. Wenn wir gestorben sind in Jesus und verborgen sind in ihm, wie es die Zürcher Übersetzung sagt, dann ist unsere Ausrichtung das Reich Gottes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Irgendwie so christliche Menschen, die so versuchen mit Anstrengung irgendwie die christlichen Werte zu leben, die sind keine Jünger. Die sind keine Jüngerinnen. Aber du bist ein Jünger. Du bist ein Nachfolger von Jesus. Du hast nicht das Motiv, einfach ein guter Mensch zu sein. Möglichst noch humanistisch angehaucht zu sein. Das ist nicht deine Sicht, sondern du hast eine neue Perspektive bekommen, nämlich Reich Gottes zu bauen. Reich Gottes zu leben. Mit dem Himmel connected zu sein, verbunden zu sein. Ich bin ein Träger der himmlischen Gerechtigkeit. Ich bin Träger des Himmels. Der Feind versucht, wenn er uns schon nicht aufhalten konnte, dass wir Christ geworden sind, dann will er auf jeden Fall alles dafür tun, dass du nicht diese Perspektive hast. Dass dein Leben als Christ sowas von langweilig und eintönig ist und nicht wirklich Frucht bringt. Der Feind gibt alles, um deine geistliche Perspektive wirklich zu verblenden. Er tut alles. Deine Gedankenwelt werden gefangen genommen, dass du auf die sichtbaren Dinge schaust, auf das, was dein Umfeld quasi sagt, aber nicht das, was der Himmel sagt. Und Gottes Geist will uns die Augen öffnen für seine Perspektive. Für das, was das Reich Gottes wirklich vorbereitet hat. Weißt du, dass auch für dich alle Dinge vorbereitet sind? Alle Werke vorbereitet sind für dich? Alles ist vorbereitet. Marita hat es vorhin gesagt, wir können sie eben aus Gnade nehmen. Du kannst diese vorbereiteten Werke aus Gnade nehmen. Die sind schon da. Du musst nicht noch 10 Stunden in dein Kämmerlein gehen, um zu beten, bis die Dinge vorbereitet sind und da sind. Die sind schon da. Wir müssen nur gehen. Ein Jünger ist unterwegs mit Jesus. Ein Jünger lebt das Reich Gottes. Reich Gottes ist übrigens nicht einfach nur Gemeinde oder die Gemeinde. Reich Gottes ist das, was praktisch gelebt wird hier auf dieser Erde. Was sichtbar wird, was sich zeigt. Und Gottes Reich breitet sich aus und es gibt kein Reich, was stärker ist als Gottes Reich. Und es wird nie untergehen und es wird nie zerstört. Alles in dieser Welt wird erschüttert. Alles. Was jetzt noch nicht erschüttert wird, kann ich dir sagen, alles wird noch erschüttert. Aber richtig durchgeschüttelt. Keine Reiche dieser Welt werden bestehen, nur das Reich Gottes. Gemeinde kann auch erschüttert werden, bis das Echte durchbricht. Bis das durchbricht, was vom Himmel ist, bis das sichtbar wird, was der Himmel vorbereitet hat für eine Gemeinde. Deine Perspektive ist das Reich Gottes. Kolosser 2, Vers 8 lesen wir. Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Wir sollen uns in Acht haben. Wir sollen aufpassen, dass nicht irgendwelche weltliche Philosophien und Anschauungen uns einfangen wollen. Das Reich Gottes ist nicht ein Reich von dieser Welt. Das Reich Gottes ist konträr zum Reich dieser Welt. Wir können nicht die Denkweise dieser Welt in das Reich Gottes hineinbringen. Das funktioniert nicht. Deswegen fordert Paulus x-mal auf, werdet erneuert in eurem Denken. Wenn dein Denken nicht mit dem Himmel wirklich verbunden ist, dann ist dein Denken wie diese Welt. Dein Glaube hat nichts mit dem Denken dieser Welt zu tun. Die Welt glaubt auch an irgendein höheres Wesen. Aber sie glaubt nicht an diesen Gott, der Wunder tut. Aber weil du in dem Reich Gottes lebst und die Perspektive des Reiches Gottes hast, erlebst du Wunder. Amen. Du erlebst die Wunder Gottes. Du demonstrierst die Wunder Gottes. Du zeigst den Gott, der Wunder tut. Seid ihr alle auf das Bild ausgerichtet? Mache ich halt einen Break, kein Problem. Sieht wunderschön aus. Sag's bestimmt hinterher was zu diesem Bild. Das Reich Gottes, sagt Jesus, ist unter uns. Warum ist das Reich Gottes unter uns? Jesus ist vom Himmel gekommen, hat den Himmel verlassen und hat den Himmel demonstriert auf dieser Erde. Amen. Er hat gezeigt, wie der Himmel ist. Halleluja. Und du hast du den Himmel in dir. Du demonstrierst den Himmel. Du demonstrierst den Himmel. Halleluja. Du weißt, wenn du mit Menschen zusammenkommst, die krank sind, dass jetzt Heilung kommt. Als ich letzte Woche mit einer Frau zusammenkam, die an einem Ohr fast nichts gehört hat, das Gehör ist zurückgekommen und sie hört wieder. Der Himmel möchte, dass diese Frau hört. Der Himmel hat keine Freude, wenn die Frau nichts hört. Was der junge Mann mit einem dicken Fuß gekommen ist, der Himmel hat keine Freude, dass der Fuß so dick bleibt. Der Himmel kommt, dann geschehen Zeichen und Wunder. Das Reich Gottes breitet sich aus. Ja, man kann zum Doktor gehen. Ja, man kann sich, Entschuldigung Silvester, eine Tablette in den Mund tun. Das kann man tun. Man kann sogar sich eine Spritze geben lassen. Kann man machen. Aber in dem Moment, wo du weißt, der Himmel ist in mir, seine Gegenwart, seine Kraft ist in mir, dann offenbart sich der Himmel hier auf dieser Erde. Er zeigt sich. Ich bin der Ich Bin. Halleluja. Ich möchte, dass du deine Perspektive auf das Reich Gottes setzt und nicht auf den Natürlichen. Erwarte mehr als das Natürliche, das ist nicht alles. Das Natürliche, das sieht auch die Welt. Das ist nichts, was vom Himmel kommt. Gott wirkt übernatürlich. Gott will übernatürlich wirken. Er reagiert auf deinen Hunger und auf deinen Durst nach mehr von ihm. Und er offenbart sich. Deine Perspektive ist das Reich Gottes. Kolosser 2, 14 und 15. Denn der Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir den Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt haben, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hatte entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hatte einen triumphalen Sieg über sie errungen. Und der Christus wohnt in dir. Der, der alles erworben hat, der alles besiegt hat, der alles öffentlich zur Schau gestellt hat, der wohnt in dir. Deswegen bist du auch in der Lage, gegen die Mächte der Finsternis siegreich hindurchzukommen. Und glaub nicht, wenn du wirklich als Jünger unterwegs bist, dass immer alles Roger ist und immer alles toll ist. Nein. Seit ich mich entschieden habe, mehr auf diesem Gebiet von Heilung unterwegs zu sein und für Leute zu beten, ihr glaubt gar nicht, wie der Feind alle Geschosse aufmacht und wie er losgeht. Es ist menschlich gesehen überhaupt nicht einfach. Gar nicht. Überhaupt nicht. Aber einfach in sich zu ruhen, da wo du jetzt bist, das was du jetzt tust, das tust du aus der Gnade Gottes, weil du es ergriffen hast, weil du es dir genommen hast. Weil du es lebst. Und der Teufel will jedes Leben zerstören. Er ist gekommen, um zu töten und zu vernichten. Er versucht auch geistlich das geistliche Leben zu zerstören. Aber lasst uns dem widerstehen, durch den, der in uns wohnt, Christus. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und dann überwindet durch ihn. Halleluja. In Johannes Kapitel 6, Vers 55 oder ab 55. Halleluja. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung, mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Der Vater, der lebendige Gott, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Genauso wird auch der, der mich isst, durch mich leben. Das ist also das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Bei diesem Brot ist es nicht wie bei dem, das die Vorfahren gegessen haben. Sie sind gestorben. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Diese Dinge sagt Jesus, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Und dann der Vers 67. Da fragte Jesus die Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen? Wir wissen die Vorgeschichte, dass sogar Jesus, interessant, sind von Jesus Leute weggegangen. Die Speise, die Jesus ihnen gegeben hat, das war ihnen zu viel. Und sie haben ihn verlassen. Und Jesus fragte seine engsten Mitarbeiter, mit denen er unterwegs war, wollt ihr auch weggehen? Und ihr wisst dann, wie Petrus geantwortet, nein, denn du bist der lebendige Gott, du bist der, der ewiges Leben für uns hat. Die Jünger haben ihn nicht verlassen. Sie sind mit ihm gegangen. Sie wussten, dieses Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Sie wussten, diese Speise, die sie essen müssen, ist keine natürliche Speise. Und ein Jünger und eine Jüngerin muss diese geistliche Speise essen und trinken. Und wenn wir es nicht tun, sorry, ich sag's euch direkt, dann werden wir religiös. Dann werden wir religiös. Es gibt nur ein Essen und ein Trinken dieser Speise. Und wenn wir das tun, dann sind wir für das Reich Gottes unterwegs. Dann leben wir Reich Gottes. Dann demonstrieren wir Reich Gottes. Dann atmen wir Reich Gottes ein und wir atmen es auch aus. Halleluja. Jesus hat seine Jünger wirklich herausgefordert. Er hat sie vor die Wahl gestellt. Wollt ihr auch weggehen? Seid ihr bereit, diese Speise zu essen? Seid ihr bereit, das zu tun? Nämlich den Willen des Vaters zu tun. Jesus hat ihnen vorgelebt, nicht mein Wille soll geschehen, sondern der Wille des Vaters. Ich bin gekommen, um den Willen des Vaters durchzuführen. Jesus hätte alle Macht gehabt, um Engel zu rufen, um ihn vom Kreuz runterzuholen, dass er diesen Tod nicht sterben musste. Aber er hat es nicht getan. Gestorben in Jesus. Jesus hat vorgelebt, was es heißt, zu sterben und dann zu leben für den lebendigen Vater. Halleluja. Deine Perspektive ist das Reich Gottes. Das heißt, das, was alles überlebt. Amen. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird bis in Ewigkeit bestehen. Das Reich Gottes kann nicht zerstört werden. Das Reich Gottes kann nicht ausgerottet werden durch die islamische Macht. Ich sage das ganz bewusst. Dieses Denken, was in Deutschland rumherrscht, wir werden vom Islam eingenommen, ist ein Blödsinn. Ist einfach ein Blödsinn. Wenn wir als Jünger Jesu aufstehen, dann brauchen wir keine Angst haben vom Islam. Die Macht von Jesus Christus ist definitiv stärker. Und alles muss sich beugen vor Jesus. Warum soll ich den Feind mehr fürchten, als Gott zu ehren? Warum? Meine Bibel sagt, er hat ihn entwaffnet. Der steht nackig da, heißt das. Und warum nehmen wir als Christen das in den Mund? Wir werden vom Islam überrollt. Hallo, an welchen Gott glauben wir? Glauben wir an einen Gott, der Wunder tut? Glauben wir an einen Gott, der mit uns Reich Gottes bauen möchte? der neu seinen Geist ausgießen möchte auf alles Fleisch, dass Deutschland, dass die Landschaft, die geistliche Landschaft in Deutschland sich komplett verändert, dann können wir uns von diesem Islam nicht fürchten. Denn dieser Gott, den wir dienen, der ist stärker. Halleluja. Wir leben ihn jetzt für die Ewigkeit, um die Ewigkeit zu bauen. Das, was du jetzt aussprichst, das, was du jetzt bist und tust, das tust du für die Ewigkeit. Amen. Deine Perspektive ist nicht die 70, 80, 90, wenn der Herr nicht wiederkommt, erwarte ich 100 Jahre. Das ist zu kurz gedacht, ihr Lieben. Wir leben im Jetzt für die Ewigkeit. Du hast die Ewigkeit schon in dir und das, was du lebst, ist für die Ewigkeit. Halleluja. Das ist die Perspektive des Reiches Gottes. Der natürliche Mensch verdrängt den Tod, weil er nicht weiß, was danach ist. Du brauchst den Tod nicht verdrängen, du brauchst auch keine Angst haben vom Tod. Du hast die Ewigkeit in dir. Aber das, was du lebst jetzt, das ist für die Ewigkeit, um Frucht zu bringen für die Ewigkeit. Die Bibel sagt, dass die Frucht seines Leidens offenbar wird. Im Jetzt. Dass Menschen für das Reich Gottes gewonnen werden. Das Königreich Gottes. Deine Perspektive ist nicht das dickste Auto zu fahren, das schönste Haus zu haben. Und den irdischen Dingen hinterher zu jagen. Wir lassen uns auch nicht verblenden von dieser Welt. Sondern wir leben im Licht, ihr Lieben. Und unsere Augen sind so scharf wie eines Adlers. Wir erkennen die Dinge. Die Bibel sagt, wir erkennen den Feind schon von Weitem. Das sagt die Bibel. Das heißt, die Verlockungen des Feindes, die erkennst du schon von Weitem. Das heißt, du lässt sie nicht zu. Du lässt sie nicht an dich heran. Amen. Denn dein Blick ist auf das Reich Gottes gerichtet. Römer 12, Vers 2, diese sehr, sehr bekannte Stelle. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werden und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Du sollst es erkennen, dass es vollkommen ist. Dass das, was wir denken und das, was wir tun, gemäß seines Willens ist. Das dient zur Ausbreitung des Reiches Gottes. Das dient für die Ewigkeit. dass es nicht irgendwie eine Beschäftigung ist. Und man kann auch geistliche Beschäftigungen haben,
dass man halt beschäftigt ist, dass man was zu tun hat, dass man sagen kann, ich habe was getan für Gott. Aber ist das immer der Wille Gottes? Dient es zur Ausbreitung des Reiches Gottes? Entsteht Frucht für die Ewigkeit? Oder wird man am Leben erhalten, was eigentlich schon tot ist? Das zu erkennen tut manchmal weh. Gehört auch zum Sterben dazu, dass das Echte hervorkommt, dass das Echte sichtbar wird. Johannes Kapitel 3, Vers 30.
Er, der Herr, muss größer werden in mir und du. Kleiner. Er muss größer werden. Sein Denken. Der Himmel muss größer werden in dir. Das, was von ihm kommt. Sein Charakter, sein Wesen. Sein Leben muss größer werden in dir. Amen. Er muss größer werden. Ich muss kleiner werden. Dann gibt's einen Präsidenten, der hat mal gesagt, American first. Ich sage heute nicht Germany first. Kingdom first. Reich Gottes zuerst. Sein Reich zuerst. Ich möchte dich ermutigen, mal dein Denken, dein ganzes Leben mal so auf den Prüfstand zu bringen und wirklich sagen, ist das Reich Gottes zuerst? Oder sind so bestimmte Bereiche, die mir einfach wichtig sind, die ich nicht loslassen möchte, die ich so gerne tue. Die Bibel sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann, das ist eine Verheißung. Das ist eine Verheißung, die auch an einer Bedingung geknüpft ist. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Wir leben in einer Zeit, wo man immer egoistischer wird, immer egozentrischer wird. Mir, meiner, nochmal mir. Mir muss es gut gehen. Ich sag dir, wenn du nach dem Reich Gottes trachtest und nach seiner Gerechtigkeit und alles für Gott tust, alles für Gott tust, wird er sich um deine Belange kümmern. Und du wirst keinen Mangel haben. Keinen Mangel. Wenn dieses Haus nach Gottes Reich trachtet und nach seiner Gerechtigkeit, wird auch dieses Haus keinen Mangel haben. Sagt die Bibel, sagt Gottes Wort. Lasst uns gemeinsam Reich Gottes bauen. Lasst uns unsere Pfunde, unsere Talente, unsere Gaben ins Reich Gottes reingeben. Lasst uns alles dafür tun, dass das Reich Gottes gebaut wird. Deine ganzen Ressourcen, deine ganzen Möglichkeiten, all das, was du hast, lass das in das Reich Gottes fließen. Es geht um Gott zu gefallen und nicht den Menschen. Wir leben kein menschengefälliges Leben, sondern ein gottgefälliges Leben. Deswegen geben wir alles für das Reich Gottes und für seine Gerechtigkeit. Und er wird uns alles geben, was wir benötigen. Der Segen Gottes kommt in dein Leben hinein. Der Segen Gottes kommt in deine Familie hinein. Der Segen Gottes kommt in dieses Haus hinein. Halleluja. Kindern first. Reich Gottes zuerst. Halleluja. Amen.